Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bei Mathematik scheiden sich die Geister. Die einen mögen Mathe, die meisten, hat man den Eindruck, können es überhaupt nicht leiden. Es ist ja so, dass man in der Öffentlichkeit eher damit punkten kann, wenn man erzählt, dass man in Mathe ganz schlecht war und früher in der Schule Mathematik so gar nicht mochte. Ich selber hatte Mathematik-Leistungskurs, das darf man fast gar nicht sagen. Dann wird man immer irgendwie als Streber wahrgenommen. Stattdessen, ob im Radio oder Fernsehen, wenn man erzählt, ach, man kann Mathe eigentlich gar nicht, hat man die Sympathie auf seiner Seite. Ich möchte heute über das Rechnen sprechen. Aber nicht über Addition oder Subtraktion, Kurvendiskussion oder Wahrscheinlichkeit, sondern über die Lebensrechnung. Womit rechnest du in deinem Leben? Wie sieht deine Lebensgleichung aus? Womit kalkulierst du? Wir sagen ja manchmal, damit habe ich nicht gerechnet. Da kann man ja nicht mit rechnen. Und die Frage ist, womit rechnen wir denn dann? Ich glaube, wir stellen alle eine Lebensrechnung auf. Wir planen unser Leben und bauen auf Faktoren, bewusst oder unbewusst. Am Ende der Gleichung steht wahrscheinlich meistens glücklich sein. Das möchte jeder. Aber welche Rechnung führt dahin? Spaß und Geld? Ich habe jetzt die Woche in der Zeitung einen Artikel gelesen über Deutschlands neuesten Lottokönig. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben. Kürsat Yildirim aus der Dortmunder Nordstadt hat vor ein paar Monaten 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Und er tut alles, was man eigentlich nicht tun soll. Nämlich, er macht seinen Gewinn öffentlich, hat mit der Bild-Zeitung geredet und mit Stern. Es gibt eine dicke, fette Dokumentation schon über ihn. Er kauft sich ein Porsche und ein Ferrari, teure Kleidung für eine 500.000 Uhren und Schmuck, schenkt seinem Vater ein Mercedes, lädt seine Freunde ein, hat nach 3 Monaten schon 4 Millionen Euro ausgegeben. Und er ist überglücklich. Auf der Straße in Dortmund kennt ihn jeder. Er sagt, ich bin berühmter als Ronaldo. Netter Typ. Bodenständig, ehrlich, hatte vorher mit Drogen und mit Gefängnis und Spielsucht zu tun, hat sein Leben vorher nicht auf die Kette gekriegt. Die spannende Frage ist, geht seine Rechnung auf? Handelt er klug oder verrechnet er sich? Denn eigentlich soll man ja seinen Gewinn für sich selber behalten und erstmal nichts sagen, erstmal normal weiterleben und nicht mit dem Ferrari und einer dicken Goldkette durch Dortmund ziehen. Wir alle machen unsere Lebensrechnung. Die einen sagen vielleicht, Anstrengung und Verzicht sind der Weg zum Glück. Die anderen sagen Tradition und Familie oder Urlaub und Hobby und Familie. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, um zu zeigen, dass die Lebensrechnung der oberen Juden nicht aufgegangen ist. Das ist jetzt so ein kleiner gedanklicher Bogen, aber ich mache ihn gleich dann auch noch einmal deutlich. Ich lese aus Markus 12 die Geschichte von den bösen Weingärtnern, der Predigttext für heute. Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner. Und er ging außer Landes. Er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen aus Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, und sie, also die Oberen der Juden, sie trachteten danach, Jesus zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Rede du und wir hören. Amen. Ja, das ist eine Geschichte, ein bisschen grausam für Sonntagmorgen, oder? Da geht es um getötet werden und um Blutfließen und um Rache. Im Grunde ist es eine ganz einfache Geschichte. Ein Mann verpachtet seinen Weinberg und will natürlich dafür einen Pachtzins einnehmen, einen Mietpreis. Und jetzt schickt er seine Angestellten, aber die werden der Reihe nach geschlagen, beleidigt, umgebracht. Am Ende schickt er seinen Sohn. Was soll er sonst schon tun? Aber auch den bringen sie um, denn das jüdische Gesetz sagt, wenn kein Erbe da ist, bekommen es die, die aktuell darin arbeiten. Also sie versuchen ihn auszutricksen, auf brutale Weise. Hier würde vielleicht die Geschichte enden und man denkt sich ja, so ist das in dieser Welt, gewinnen die ruchlosen und brutalen Gewalttätigen. Man würde den Kopf schütteln und weitergehen. Aber Jesus sagt, nee, hier endet es nicht, sondern der Besitzer des Weingärtners haut jetzt auf den Tisch und sagt, Leute, das geht ja gar nicht. Er fackelt nicht lange, er ist stinksauer und zieht die verbrecherischen Arbeiter zur Rechenschaft. Damals hieß es so ein bisschen brutal, er ließ sie alle umbringen. Heute würde man sagen, er zieht sie vor Gericht. Und sie bekommen ihre gerechte Strafe, müssen ins Gefängnis. So geht es nicht. Und dann sagt Jesus diesen Satz aus Psalm 18, um das Gleichnis aufzuschlüsseln. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Ein bekanntes Zitat kannte damals jeder auswendig. Die Bauleute, das ist jetzt ein anderes Bild, ne, die ein Haus bauen, werfen den entscheidenden Stein weg, das entscheidende Fundament. Den brauchen wir nicht, der ist unwichtig. Und merken erst später, dass dieser Stein der entscheidende Stein war, ohne den das ganze Haus wackelig steht. Sie haben sich verrechnet, verkalkuliert. Sie haben auf das Wesentliche nicht geachtet. Sie haben nur an sich gedacht. Seine Zuhörer verstehen, was Jesus damit sagt. Es heißt ja, die führenden Priester, Schriftgelehrten, Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaftet. Sie haben gemerkt, er greift sie an, er wirft ihnen etwas vor. Jesus sagt ihnen, ihr lieben Juden, liebe Obrigkeit, liebe Theologen, ihr habt euch verrechnet. Euch ist viel anvertraut. Der Weinberg steht für das Volk Israel, das haben wir gerade eben in der Lesung gehört. Dieses ganz große, schöne, bekannte Lied vom Weinberg aus Jesaja 5. Der Weinberg steht für das Volk Israel. Manchmal ist es auch das Bild für eine geliebte Person, eine geliebte Braut, Ehefrau. Und das Volk Israel ist Gottes geliebte Braut. Gott liebt sein Volk. Und dieses Volk ist den Oberen anvertraut, den Hirten und Theologen, denen die Verantwortung haben. Sie sollen es pflegen und bewahren, sich darum kümmern, dass der Weinberg blüht und Frucht bringt. Aber in der Geschichte suchen die Pharisäer und Schriftgelehrten nur ihren eigenen Vorteil. Sie wollen selber bestimmen, sie hören nicht auf Gott, sie denken nur an sich, was habe ich davon? Wie kann ich möglichst viel Profit hier rausschlagen? Und natürlich denken wir an die Geschichten im Alten Testament, wo Gott seine Propheten schickt, immer wieder und immer wieder sagt, Leute, hört doch auf mit eurer Gemeinheit und eurem Egoismus, denkt an Gott, hört auf das, was er sagt. Und die Propheten werden immer wieder hingerichtet, verfolgt, beleidigt. Der Egoismus der Führer des Volkes steht an erster Stelle. Und dann kommt der Sohn. Und in diesem Gleichnis redet Jesus also jetzt schon von sich, malt sich in dieses Gleichnis hinein. Er nimmt schon sein Ende vorweg, denn der Sohn wird geschickt, aber sie respektieren ihn nicht, sondern sie töten sogar den Sohn. Und das ist genau der Plan der Pharisäer und Schriftgelehrten. Am liebsten würden sie ihn loswerden, denn er ärgert sie, er deckt auf, dass sie sich verrechnen. Aber sie werden mit ihrem Egoismus nicht durchkommen. Das ist ja so die Moral von der Geschichte. Leute, ihr kommt nicht durch. Am Ende wird der Weinbergbesitzer für Gerechtigkeit sorgen. Euer Egoismus wird nicht zum Ziel führen. Gott schafft Gerechtigkeit. Insofern ist es eine offene Warnung an die damals führenden Juden. Ja, soweit die Geschichte vor 2000 Jahren. Und wir lesen die und kratzen uns am Kopf und denken, tja, was hat die uns am Sonntagmorgen hier in Halle, Westfalen zu sagen? Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte lesen, dann fragt Jesus uns, womit rechnest du in deinem Leben? Pass auf, dass du dich nicht verrechnest, dass du nicht nur um dich drehst. Setze nicht nur auf Egoismus, nutz die Menschen um dich herum nicht aus, schau nicht nur auf deinen Vorteil. Das Leben ist dir anvertraut, 24 Stunden am Tag sind dir anvertraut, Geld ist dir anvertraut, Familie ist dir anvertraut. Es ist nicht nur für dich da, sondern es ist dazu da, dass du es hegst und pflegst und dass es Frucht bringt, dass was Gutes daraus erwächst. Wenn du nur an dich denkst, kommst du nicht weit. Es rechnet sich nicht. Am Ende schafft Gott Gerechtigkeit. Jesus fragt, womit rechnest du? Womit rechnest du auf das Leben bezogen? Worauf hoffst du? Worauf baust du? Was ist dein Schlüssel zum Glück? Familie, Geld, Beziehungen, Hobbys? Was lässt dich ruhig schlafen? Und er sagt, es gibt ein Fundament, das hält das Haus in Stürmen und Krisen wirklich fest. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus sagt, ich bin das Fundament. Wenn du dein Leben auf mich baust, wenn du mich mit einbeziehst in deine Lebensrechnung, dann wird deine Rechnung aufgehen. Familie, Hobby, Beruf, Gesundheit und der Glaube an Jesus. Denn all die anderen Dinge sind wackelig und können uns genommen werden. Corona kommt und auf einmal kann man nicht mehr aus dem Haus. Energiekrise kommt, auf einmal schmilzt vielleicht das Geld auf dem Konto. Kriege kommen, die Sicherheit geht verloren, die Klimakrise kommt, es ist ja alles gar nicht klar, was wird werden, was trägt mich, was hält mich. Jesus sagt, nimm mich in die Lebensrechnung hinein, ich bleibe. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus ist der Faktor, der die Gleichung unseres Lebens aufrechterhalten kann, selbst wenn andere Dinge fallen. Faktor ist übrigens lateinisch und heißt der Macher. In einer Rechnung gibt es ja Faktoren, die zu einem Ergebnis führen. Jesus ist der Macher. In der Bibel lesen wir, wie sich Lebensgleichungen verändern, wenn Jesus hineinkommt. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt. Freude und Hoffnung zieht ein. Jesus ist das Fundament, das die Lebensrechnung verändert. Im Alten Testament gibt es einen schönen Psalm, ich zitiere den immer mal wieder. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Harre auf Gott, und dieses Harre auf Gott, warte auf Gott, ist im Grunde rechne mit Gott. Rechne doch mit Gott. Wenn ich mir Sorgen mache über Dinge hier in der Kirchengemeinde, wie wird das werden, wenn sich Leute streiten oder es offene Fragen gibt und ich mir anfange, Sorgen zu machen, dann erinnere ich mich und sage, Mensch, rechne doch mit Gott. Gott kann das doch lösen. Gott kann doch Hilfe schenken. Rechne mit Gott. Wenn ich auf unsere Kinder schaue und überlege, was wird aus ihnen werden in dieser Welt. Man macht sich ja Gedanken und die Sorgen fangen an. Dann sage ich mir, rechne doch mit Gott. Zieh ihn mit in die Gleichung hinein. Wenn ich auf diese Welt schaue, Dinge, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich die Nachrichten gucke, vom Ukraine-Krieg bis hin zu den Klimaveränderungen, ich denke, wie wird das alles werden? Rechne mit Gott, zieh Gott hinein in deine Lebensrechnung. Und vertraue darauf, dass er Wege finden kann, die wir nicht sehen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist nichts anderes als rechne doch mit Gott. Rechne nicht nur mit deiner eigenen Kraft oder mit der Fähigkeit der anderen oder mit Fehlern, die die anderen tun oder du, sondern zieh Gott, zieh Jesus hinein in die Rechnung. In der Kirche gibt es immer wieder Prognosen, Kirchensteueraufkommen, Mitgliederprognosen, da kann man ja nicht mit Gott rechnen. Aber wenn ich diese Prognosen sehe, wie die Kirchensteuer abnehmen, wie die Mitglieder abnehmen, wie alles irgendwie bergab geht, dann denke ich immer, ja, lasst uns aber auch mit Gott rechnen. Das kann man natürlich nicht in so einer Statistik machen. Aber wir können das tun, damit wir nicht hoffnungslos werden, damit wir zuversichtlich nach vorne gucken. Damit wir nicht in Verzagtheit fallen, sondern leuchten, wie ja dieses Thema der Fastenzeit lautet. Ihr Lieben, es gibt einen Eckstein, einen Grundstein, der unser Leben tragen kann. Lasst uns nicht nur theoretisch wissen, dass es ihn gibt, sondern lasst uns damit rechnen, im Kleinen wie auch im Großen. Verrechnet euch nicht, sondern rechnet mit Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.